Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen heute zu einem weiteren Beitrag für den Gesund- und Glücklich-Kongress. Und im virtuellen Kongressraum darf ich heute Erika West begrüßen, Ernährungsberaterin und Gesundheitsberaterin mit Schwerpunkt Darm, Autorin und einen ganz besonderen Zugang auch zu dem Thema Ernährung. Nämlich wir werden uns heute besonders die intuitive Ernährung anschauen. Und jetzt sage ich einmal, schön, dass du da bist, liebe Erika. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Gesund und glücklich ist ja so ein Thema. Wir streben nach Gesundheit und Glück. Meistens wissen wir gar nicht, was wir unter Glück verstehen. Gesundheit, da führt uns schon irgendetwas hin. Jetzt ist so die Frage, vielleicht auch eingangs, welche Rolle spielt ja da tatsächlich, Erika, die Ernährung, um gesund zu sein?
Also es ist ganz klar, dass Ernährung auch Medizin sein kann. Ja, also und da spreche ich jetzt bei Ernährung wirklich um das, was auf dem Teller ist. Ja, es gibt ja unzählige Diäten von vegan, vegetarisch, Paleo, Rohkost, was weiß ich. Ja, und natürlich war ich am Anfang als Ernährungsberaterin schon auf der Suche nach dem Nonplusultra, ja, also die Diät, die ich jedem mit gutem Gewissen verschreiben kann. Und es hat nicht lange gedauert, da habe ich gemerkt, das ist nicht möglich und so funktioniert das alles nicht, ja. Das heißt also, grundsätzlich hat jede Art der Diät ihre Berechtigung, weil jede Art der Diät feiert auch ihre Erfolge. Aber ich habe noch keine gefunden, die bei allen dann auf dieselbe Art und Weise funktioniert. Ja, das ist eigentlich mit allen Therapien so. Ja, jeder muss so schauen, womit er resoniert und Sachen ausprobieren, hin und her wechseln, bis er dann irgendwann mal das gefunden hat, was ihm am meisten weiterhilft. Und die Folge daraus ist einfach, dass ich mich komplett von allen Ernährungsdogmen getrennt habe, weil ich der Meinung bin, dass Ernährung etwas Persönliches ist. Jeder muss selber herausfinden, was ihm gut tut, was ihm nicht gut tut. Ernährung darf sich verändern, genauso wie das Leben sich mit der Zeit verändert. Ja, die Umstände verändern sich, dann verändert sich die Ernährung eben auch. Und mein Fokus liegt daher nicht auf dem, was eine Person auf dem Teller hat und essen möchte, sondern eher, wie sie das isst. Ja, weil wenn ich gute Lebensmittel habe, ja, kann ich ja nicht einfach pauschal sagen, ich esse das und dann tut es mir gut. Sondern Voraussetzung dafür, dass es einem wirklich gut tut, ist, dass es auch gut verdaut werden kann. Weil ansonsten bringt es nichts. Ja. Wenn das, was ich esse, nicht gut verdaut werden kann, dann kann ich die Nährstoffe nicht aufnehmen und es verbleiben Reste im Darm. Ja, die zu schaden. Also wenn sich das anhäuft und immer wieder passiert und das ist heutzutage die Regel, dann kommt es zum Schaden, ja, zu Entzündungen, dass die Darmbalance fehlt einfach, ja, also die Art der Bakterien ist nicht mehr ausgeglichen genug. Und deswegen versuche ich meinen Teilnehmern wieder eine bewusste Art und Weise des Essens beizubringen. Vor allem sich auch Zeit zu nehmen, weil etwas, was ganz wichtig ist bei dem ganzen Verdauungsprozess, der funktioniert nur richtig gut, wenn ich entspannt bin. Das heißt also, wir haben ja diese zwei Phasen, den sympathischen Bereich, den parasympathischen Bereich. Also der sympathische ist da, wo wir Stress empfinden, ja, wo wir quasi so in Hab-Acht-Stellung sind, wo eine mögliche Bedrohung da ist. Und das Gegenteil ist die entspannte Phase, die Phase der Regeneration. Und nur in dieser Phase ist Verdauung wirklich richtig gut möglich. Das heißt also, jeder Stressfaktor, der während dem Essen hinzukommt oder kurz danach, wenn man noch am Verdauen ist, mindert die Verdauungsfähigkeit.
Das heißt, also Ernährung ist immer eine sehr individuelle Geschichte, wie du jetzt so schön auch gesagt hast. Und man muss lernen, intuitiv auf seinen Körper, oder man darf lernen, intuitiv auf seinen Körper zu hören und zu schauen, was tut mir wirklich gut. Also es gibt ja auch so diesen Sager, du bist, was du isst. Keine Ahnung, inwieweit das doch auch tatsächlich hier zutreffend ist. Aber wenn ich so in dieses Thema ein bisschen auch reinfühle, ist es doch sehr, sage ich mal, so breit gefächertes, umfassendes Thema. Also du hast jetzt angesprochen den Parasympathikus und den Sympathikus. Mhm. Also der Darm, wo ja unser ganzes Leben stattfindet, so irgendwie das Leben im Körper, vielleicht kann man das so sagen, ist mit dem Vagusnerv, glaube ich, so heißt der, verbunden mit dem Gehirn. Und da passiert dann so viel, weil natürlich Botenstoffe ausgeschüttet werden, Emotionen gesendet werden, Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Das heißt, die Ernährung spielt also doch eine sehr, sehr große Rolle, die richtige, für das Thema, dass ich gesund bin, dass ich mich gesund fühlen kann.
Ja, ich meine, es ist irgendwie, also wenn ich jetzt sage hier, es spielt keine Rolle, was du isst, ja, sagen manche, juhu, ja, Fast Food, Schokotorte, was weiß ich, ja. Aber ich rede ja auch von bewusstem Essen, ja. Das heißt also, ein Mensch, der wirklich bewusst ist, sich auch dessen bewusst ist, dass bestimmte Ernährungsgewohnheiten sehr stark mit Emotionen, mit Erinnerungen und sowas verknüpft ist, ja. Also ein Mensch, der so bewusst ist, der würde nie jeden Tag zum McDonald's rennen. Ja, das ist auch klar, ja, dass das eine das andere ausschließt. Ja. Und mit intuitivem Essen, das darf man nie verwechseln mit diesen Gelüsten, ja, die wir alle kennen. Ja. Damit ist Intuition nicht gemeint, sondern das ist eigentlich eher so eine Fremdsteuerung, ja, die natürlich auch durch das Mikrobiom ausgelöst wird. Ja. Weil je mehr Darmbakterien ich habe, die auf Zucker stehen, ja, desto öfter schicken sie mich, Zucker zu essen. Ja. So, das heißt also, um wirklich intuitiv zu werden zu können, was Nahrung angeht, muss im Darm natürlich auch erstmal die Voraussetzung geschaffen werden, dass quasi wieder diese Balance im Mikrobiom wieder einhergeht. Und dann ist Intuition erstmal ernährungstechnisch wieder möglich. Also eine gewisse Grundlage muss erstmal geschaffen werden.
Also mal aufräumen im Haus, ne? Also
ja, natürlich. Sozusagen. Ja.
Gut, jetzt da sagt vielleicht der eine oder andere, ja, okay, das mit dem Darm, also ich komme da schon ganz gut zurecht mit meiner Ernährung. Ich habe auch ganz selten Beschwerden. Ich muss mir das nicht anschauen oder antun, das mit dem Darm. Gerade ich habe dich jetzt auch ein bisschen verfolgt, so in den verschiedenen Kanälen, wo du auch zum Thema Darm sprichst. Und es ist nichts, über das man so gerne spricht und nachdenkt und ob man jetzt wirklich so eine Darmsanierung, wie du das ja auch durchführst, machen möchte. Und doch hat es auch bei mir so ausgelöst, wie gesagt habe, ja, eigentlich ist das einzig Logische, wenn ich es jetzt richtig angehe, dass ich da mal einen Status quo, also so einen Nullpunkt schaffe, dass da auch, wie du sagst, also diese Mikroben, ja, wirklich wieder in so einer Einheit ziehen, also dass nicht zu viel oder zu wenig da ist. Und dass nicht der eine oder der andere schreit, ich will Zucker, ich will Glutamat, ich will das, sondern dass da mal so eine Balance herrscht. Wie kann man jetzt da diese Angst verlieren, dass man sagt, man geht so in eine Darmsanierungskur, man tut sich da wirklich etwas Gutes? Oder wie gehen da deine Teilnehmer auch an das Thema heran? Oder wie gehst du mit deinen Teilnehmern an das Thema heran?
Also die Teilnehmer, die zu mir kommen, die haben in der Regel einen Leidensdruck. Ja, das ist eigentlich so die größte Motivation, sich so einem Prozess zu öffnen überhaupt. Ja, weil eine Darmsanierung, so wie ich das mache, das ist ja nicht in wenigen Wochen erledigt, sondern im Schnitt dauert sie ein Jahr. Also ein Jahr sollte man sich quasi diesem Darmthema widmen und daran arbeiten. Und das macht man natürlich nicht, wenn es einem grundsätzlich gut geht und man gar keine Beschwerden hat. Das heißt also, die Teilnehmer bei mir, die sind in der Regel chronisch krank, ja. Und das geht, das fängt vielleicht bei einer Allergie an oder ständigen Schmerz, ständiger Entzündung oder auch psychisch. Dass die Teilnehmer eher depressiv sind als irgendwie glücklich, ja.
Ja.
Das heißt also, ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendeinem Menschen, der total zufrieden ist, voll stabil im Leben steht, würde ich nicht den Vorschlag machen, hey, du musst unbedingt eine Darmsanierung machen. Mhm. Ja? Mhm. Weil dafür ist der Prozess einfach zu umfangreich. Ja? Also in der Regel macht man das nicht aus Jux und Dollerei. Mhm. Natürlich gibt es auch sagen wir mal, Leute, die eh schon im Gesundheitsbereich zu Hause sind und die probieren dann aus und möchten sich vielleicht darüber auch eine Meinung bilden. Das ist natürlich ganz normal. Aber bei Leuten, die halt auch ganz gesund sind, die haben halt auch nicht so die Probleme mit diesem ganzen Prozess. Weil je bewusster ich vorher schon bin, je mehr ich vorher schon gemacht habe, desto einfacher ist es eigentlich. Ja? Weil ich verwende ja den anorganischen Schwefel, ja, der ist berühmt berüchtigt, ja? Das Pulver aus der Hölle. Und ich habe ganz unbedarft damit angefangen. Ja? Dr. Probst war es ja, der das quasi wieder aus seiner Kiste gekramt hat und publik gemacht hat. Und natürlich bin ich auch darauf angesprungen und habe einfach so angefangen. Und es ist bei mir aber sehr gut gegangen, bis ich irgendwann festgestellt habe, hier, es melden sich immer mehr und mehr Leute, die voll die Probleme haben. Die haben übelste Nebenwirkungen, ja, also die können gar nicht mehr aufs Klo gehen, die fühlen sich ganz unwohl. Und da habe ich erst angefangen, mir Gedanken zu machen, woran das liegt, ja, warum ist bei dem einen so, beim anderen so, ja. Das heißt also, die, die wirklich ein gesundheitliches Problem haben, die müssen sehr langsam, sehr vorsichtig beginnen, ja, die kommen dann meistens in die Begleitung, damit sie auch immer einen Ansprechpartner haben. Und die, die schon sehr bewusst sind, die können in der Regel auch einfach machen. Und dann läuft es so wie bei mir. Es läuft halt einfach. Ja. So.
So oder so.
Ja. Ja, genau. Es macht dann nicht so die Probleme. Ja,
ja, ja. Ja. Okay, sehr spannend. Aber es ist doch auch ein wichtiger Punkt, dass man sagt, wenn ich gerade auch das Gefühl habe, so wie ich mich auch ernährt habe, das passt jetzt nicht mehr für mich. Irgendwie ist so etwas ganz Neues erforderlich. Es ist, also ich glaube, es gibt so Punkte im Leben, wo man merkt, okay, der Körper geht in einen anderen Zyklus vielleicht auch über.
Mhm.
Und man merkt, dass man so, wie man vorher sich ernährt hat, nicht mehr weitermachen kann. Also das heißt, sei es jetzt, man hat viel Fleisch gegessen, man hat viel auch Alkohol getrunken, Süßigkeiten und so weiter. Oder auch, man hat ganz viel, und das habe ich jetzt auch in einigen Interviews gehört, oder ich habe mich mein Leben lang nur vegan ernährt und im Moment geht das nicht mehr. Ne? Sind das auch so Punkte, wo man dann ansetzen kann, dass man sagt, man geht über den Darm rein, und schafft da mal ein Klima, das einmal wieder neutralisiert und auch vielleicht mit einer sanfteren Methode oder mit einer Entgiftung oder auf anderen Wegen.
Ja, also das Gefühl, das ist sehr berechtigt, ja, dass man irgendwann, weil ich war auch 7 Jahre wirklich sehr streng vegan, auch ideologisch vegan. aber zu einer Zeit, wo das noch nicht so der Trend war. Und dann ist es langsam zum Trend geworden und ist mir das tatsächlich viel zu militant geworden. Ja. Also, weil ich mag diese Begrenzungen einfach nicht. Ja. Für mich darf jeder, wie er möchte und wie er glücklich werden kann. Und ja, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, da jetzt ranzugehen, die Ernährung, sagen wir mal, abzuwandeln. Ja, für mich persönlich war es so, ich war zuerst vegan, dogmatisch, ziemlich fest, aber das war auch die Empfehlung für mich gewesen, ja, von einem ayurvedischen Arzt, das 1,5 Jahre zu machen. Es sind halt 7 Jahre draus geworden. Ja, aber irgendwann habe ich gemerkt, so, nee, das passt für mich nicht mehr. Weil mir geht es primär um die Gesundheit, ja, nicht um irgendeine Ideologie. Mhm. Und vegan ist nicht automatisch gesund. Da kann man sehr viel falsch machen. Ja. Mhm. Und das Erste, was sich dann zum Beispiel bei mir eingeschlichen hat, war die Rohmilchbutter. Ja, ich wollte nicht mehr diese veganen Butter oder diesen, dieses ganze Ersatzzeug. Ja, das wollte ich halt nicht mehr. Genauso, also es gibt ja, also rein aus dem gesundheitlichen Aspekt sind ja tierische Fette, wenn der Ursprung biologisch ist und so weiter, alles sehr gesund. Und das, was in Massen Probleme macht, sind ja die tierischen Proteine. Ja? Mhm. Das heißt, deswegen ist eine Rohmilchbutter kann sehr gesund sein, währenddessen die Kuhmilch immer noch nicht so toll ist. Ja? Aber die Sahne wiederum, die einen hohen Fettanteil hat und wenig Protein, ist wiederum positiv zu sehen. Ja? Also das heißt, man kann sich natürlich Gedanken machen, rein um den gesundheitlichen Aspekt, was nehme ich mit auf meine Ernährungsliste und was streiche ich weg. Man könnte auch einfach mal sich umschauen nach bestimmten Diäten und sich da inspirieren lassen. Mhm. Ja? Und sich da einfach Sachen rauspicken, die gut sind. Es muss ja nicht immer alles so gut passen. Oder man macht einfach mal so ein Reset, dass man einfach mal sagt, ich beginne jetzt mal zu fasten und danach muss man ja eh wieder erstmal aufbauen. Ja, nachdem man eine Woche oder länger gar nichts mehr gegessen hat, fängt man ja ganz langsam mit ganz wenig wieder an zu essen. Und das ist eigentlich so ein sehr guter Zeitpunkt, um mal rumzuprobieren, wie die zukünftige Ernährung vielleicht aussehen könnte. Ja? Mhm. Weil dann nach so einem Reset, da ist man halt auch so sehr körperlich feinfühlig und da fällt es einem auch viel leichter, wirklich am Körper zu spüren, was einem gut tut und was nicht. Weil das ist ja das Problem bei vielen Leuten heutzutage, dass die so getrennt sind vom eigenen Körper, vom eigenen Körpergefühl, dass die eigentlich den Unterschied nicht merken. Ja? Also da muss man erstmal wieder frei werden, offen werden dafür, das überhaupt selber spüren zu können.
Ja, nicht den Unterschied nicht merken und auch den Unterschied gar nicht schmecken.
Ja.
Weil ich finde oft, wenn man zum Beispiel eine Erdbeere hernimmt, also ich habe hier ein Hochbeet, wir bauen Erdbeeren an, wenn ich dort die Erdbeere esse, dann ist das ja sowas Vollmundiges, voller, das spürt man, da sind Vitamine möglicherweise tatsächlich drinnen. Und wenn ich jetzt im Supermarkt eine Erdbeere kaufe, dann habe ich oft das Problem, dass das, ja, schaut nur aus wie eine. Mhm. Aber wir haben dann oft die Erfahrung gar nicht mehr, wie eine echte Erdbeere, also echt, jetzt einmal mit Verlaub, schmeckt. Ja. Und das, glaube ich, ist auch so, trägt auch zu so einem gestörten Verhältnis dann zwischen Nahrung, Körper, was braucht mein Körper, bei ein wenig. Ne? Also wie kann ich wieder auch lernen, zu schmecken, was mir wirklich gut tut und nicht diese überlagerten Nuancen, die jetzt zum Beispiel den ganzen Chips beigesetzt sind, aber auch natürlich dem Obst und Gemüse in irgendeiner Form, um haltbar gemacht zu werden. Also wir sind da in einem fast verloren wie in einem Dschungel und wenn wir dann ab und zu in den Supermarkt gehen, also ich denke mir dann schon, okay, für was entscheide ich mich da heute auch bewusst? Also welche Dosis Gift geht heute da mit? Aber das jetzt auch wieder zu relativieren und zu schauen, okay, was tut mir gut? Also ich meine, mir hilft da ein bisschen dieser Körpertest, also zu schauen, okay, was ist da jetzt da, vielleicht so auch ein Einstieg, intuitiv zu werden, und zu schauen, ja, okay, ist es die Gurke, nehmen wir die Gurke, sitzt es zu mir oder eher ist es nicht für mich? Also vielleicht auch so dann spielerisch vorzugehen und zu schauen.
Ja, auf jeden Fall, aber das braucht Übung. Also wer da sowas noch nie gemacht hat, ja, der wird erstmal verloren sein. Ja, der steht dann vor dem Gemüseregal und kann gar nicht sagen, was da jetzt irgendwie hervorsticht, ja, oder ist alles bäh oder so. Ja, man kann nicht erwarten, dass man sich einmal drauf einlässt und dann funktioniert das. Das ist wirklich, aber man kann daraus ein Spiel machen, ja. Mhm. Und überhaupt mal ein bisschen bewusster durch die Regale gehen, weil als ich mich entschlossen habe, vegan zu werden, da war das nicht nur vegan, sondern ich wollte auch möglichst den Zucker weglassen. Ja, und das war ja zu einer Zeit, wo noch nicht wirklich was auf den Packungen drauf stand. Mhm. Und dann hat ein Einkauf wirklich ewig lang gedauert, weil ich überall hingegangen bin, wo ich normalerweise hingreife und wirklich hinten gelesen habe, was eigentlich so in der Zutatenliste drinsteht, und musste vieles einfach wieder zurücklegen. Ja. Man weiß ja gar nicht so, wenn man so unbedarft ist, wo überall Zucker drin ist oder Konservierungsstoffe, bestimmte E's oder so. Und letzten Endes war es dann so, dass mir dann aufgefallen ist, in dem großen Supermarkt, ich kann eigentlich diese ganzen Regalreihen eigentlich komplett ignorieren. Da ist einfach nichts. Es bleibt hauptsächlich Obst und Gemüse, ja, und vielleicht noch ein paar Nudeln, ja, also so ein paar ausgewählte Sachen. Aber ansonsten, wenn ich genau weiß, was geht und was nicht geht oder was ich will und was ich nicht will, bin ich sehr schnell durch. Mhm. Ja, so war das Einkaufen dann irgendwann.
Mhm. Ja, und du hast jetzt auch davor noch das Thema Rohmilch angesprochen. Also Rohmilch.
Und Rohmilchbutter, ja. Also Rohmilch ist schwierig, ja, so ja. Schwierig zu bekommen.
Weil du bekommst das ja nicht, ja. Du bekommst das ja in Wahrheit nicht. Und daher, da wird's dann schon eng, ne? Da zum Thema Lebensmittelzusatzstoffe oder auch diese ganzen Haltbarmachungsformen, die es so gibt, auf was soll man da oder auf was kann man da auch achten, weil es ist ja so, dass vieles nach wie vor gar nicht draufsteht, was dann noch zusätzlich drinnen ist. Mhm. Also im Endeffekt muss da dieses Spiel entstehen. Also ich glaube, da hilft eigentlich gar nichts, dass man halt einfach mehr Bewusstsein bekommt für sich beobachtet möglicherweise und dann einmal drauf losstartet. Jetzt wollte ich dich da noch auch zu diesem Thema Zusatzstoffe beziehungsweise nicht nur Zusatzstoffe, sondern auch tatsächliche Nährstoffe fragen. Also es muss ein Zusatzstoff nicht immer schlecht sein. Es kann auch ein besonderer Nährstoff sein. Was sind gerade für die Ernährung ganz wichtige, weil du hast ja auch das Thema Emotionen in deinem Portfolio, sage ich einmal, wo du sagst, alles, was wir essen, hat am Ende des Tages ja auch eine Auswirkung, wie wir uns fühlen, beziehungsweise wir fühlen uns, haben einen Reiz und essen aus dem heraus vielleicht auch etwas. Was kann da auch beachtet werden, dass wir in eine positivere Schwingung kommen, sage ich mal, dass wir unsere Ängste vielleicht besser kontrollieren können oder sagen können, ja, okay, die Angst ist jetzt da und so weiter, dass ich solche Emotionen, negative Emotionen, Angst, Zorn, Trauer, Wut vielleicht bewusster wahrnehmen kann, aber auch schneller in eine positive Stimmung kommen kann. Gibt es da irgendwelche Ideen?
Gibt es da natürlich unterschiedliche Methoden, wie man da rangehen kann. Grundsätzlich sollte die Einstellung sein, all feelings are welcome. Ja, alle Gefühle sind willkommen, egal ob, na, die positiven sowieso, aber eben auch die negativen. Ja, ja, weil Gefühle sind einfach zum Fühlen da. Und wenn Gefühle da sind und ich möchte sie nicht fühlen, ich kann sie nicht wegzaubern. Ich kann nicht einfach sagen, geht wieder, ja, sondern ich kann sie halt verdrängen. Ich kann sie irgendwo wegpacken. Ich kann sagen, jetzt nicht, ich will das jetzt nicht und ignoriere das einfach. Das heißt aber nicht, dass sie weg sind, ja. Verdauung bedeutet ja nicht nur Essen verdauen, sondern wir müssen eigentlich alles verdauen, alles, das ganze Leben, alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, hat eine Wirkung auf uns, auf unseren Körper, ja, vor allem die Emotionen, und die müssen genauso verdaut werden, ja. Und in dem Moment, wo ich sie verdränge, und dann kommt es natürlich darauf an, welche Power diese Emotion hat. Ja, also die powervollste Emotion liegen so bei Wut, würde ich sagen, aber auch bei Angst. Mhm. Ja, Angst ist auch, hat auch eine ziemliche Power, die uns extrem einschränkt. Und wenn ich solche Gefühle ignoriere, ja, oder denen nicht den Raum gebe, da sein zu dürfen, und sie unterdrücke, in demselben Moment unterdrücke ich eigentlich auch mein gesamtes Immunsystem. Das wird genauso unterdrückt, ja, weil der Stress einfach zu groß ist. Und wenn wir im Stressmodus sind, ja, da geht es rein biologisch, geht es um Leben und Tod und nicht um eine Immunabwehr. Ja. Von daher ist das dann in dem Moment zweitrangig. Ja. Und jetzt muss man sich erstmal bewusst machen, dass Emotionen diese Wirkung haben auf den Körper. Ja? Und dann kann man, viele sagen, nein, das ist ja nicht so, aber ich bin mir sicher, jeder hat das schon erlebt. Man muss sich das nur in Erinnerung rufen, dass jeder das schon gespürt hat. Ja? Also wann war der Moment, wo ich eine richtig schlechte Nachricht erhalten habe? Das habe ich gefühlt in dem Moment. Vielleicht ist mir durch eine schlechte Nachricht richtig wortwörtlich schlecht geworden. Ja, auf jeden Fall war da irgendwas im Bauchbereich, irgendein Knoten, irgendwas hat sich zusammengezogen. Vielleicht musste ich mich auch hinsetzen. Vielleicht ist mein Puls höher geworden. Ja, vielleicht musste ich schneller atmen. Ja, also bin ich mir sicher, dass jeder das schon mal gefühlt hat. Und genau das meine ich. Ja. Emotionen haben eine Auswirkung auf Körperfunktion. Und starke, vor allem stark negative Emotionen führen dazu, dass wir sofort in den Sympathikus kommen, ja, in den Stressmodus. Und in dem Stressmodus wird alles bereitgestellt für Kampf, Flucht oder Erstarren. Ja, das heißt, der Puls rennt schneller, die Atemfrequenz erhöht sich, die Pupillen weiten sich, die Arterien weiten sich, dass mehr Blut gepumpt werden kann. All diese Sachen. Ja, aber das, was quasi unseren Körper pflegt, erhält, repariert, das passiert alles in dem entspannten Modus. Ja, und wir haben in der Regel heutzutage nicht diese Extremsituation, dass wir wirklich mit dem Leben bedroht werden oder dass unser Leben bedroht wird. Aber wir haben einen latenten Stresslevel, permanent. Mhm. Ja? Und das, was permanent an Stress da ist, reduziert natürlich wieder die Fähigkeit der Regeneration. Ja? Und wenn das mal ins Bewusstsein gekommen ist, ich glaube, dann fällt es auch jedem leichter, den Fokus auf diese Emotionen zu legen und da wirklich auch mal in so einen Beobachtermodus zu kommen. Mhm. Ja. Und das jetzt verknüpft mit der Ernährungsweise, habe ich auch mal so ein Rezept für bewusstes Essen oder Rezept für bewusstes Sündigen, ja, geschrieben, weil ich ja grundsätzlich den Teilnehmern nichts verbiete, essenstechnisch. Das Einzige, wo ich wirklich sage, lass es weg, ist die Kuhmilch. Ja? Aber auch nur die reine Kuhmilch. Da gehört der Joghurt nicht dazu, da gehört der Käse nicht dazu. Ja? Also Kuhmilch am besten ersetzen. Ziegel, Schaf, alles viel besser, aber nicht die Kuh. Ja, das ist einfach unpassend, weil Kälber einfach andere Bedürfnisse haben als jetzt ein erwachsener Mensch. So, und wenn jetzt jemand mitten in der Darmsanierung ist und was der Schwefel ja gerne macht, er geht mit einem auf eine Achterbahnfahrt. Das heißt, man wird Phasen haben, wo man denkt, ja, wow, ja, ich habe es geschafft, ich habe nur noch Bock auf Gesundes, es ist so schön, ja, und von einem Tag auf den nächsten dreht es sich komplett ins Gegenteil. Und das passiert nur aus einem Grund, weil der Schwefel genau weiß, das sind noch Emotionen, starke Emotionen mit bestimmten Gelüsten, meistens ist süß oder fettig, salzig, verknüpft, ja. Stammt alles meistens aus der Kindheit, die ersten 7 Jahre, ja, die sind so prägsam einfach. Alles, was wir da erlebt haben, begegnet uns im Erwachsenenleben und sabotiert uns in vielen Fällen auch. Und wie komme ich jetzt dahinter oder wie kann ich jetzt so eine Verknüpfung auflösen? Und dafür habe ich so Rezepte geschrieben, weil wenn ich jetzt spüre, ich habe jetzt voll Lust auf Schokoladenpudding oder sowas, ja, so voll die Zuckerbombe, ja, dann sage ich ja, nee, verkneif's dir nicht, weil das bringt nichts, ja. Du kannst es vielleicht mal erfolgreich verkneifen, aber du kannst es dir nicht erfolgreich für immer verkneifen, ja. Irgendwann fällt dieses Kartenhaus zusammen. Das heißt, das gilt grundsätzlich für alles, was mit Disziplin und so zu tun hat. Ja, das kann nur eine Weile gut gehen. So, das heißt also, ich verspüre jetzt diese wirklich starke Lust, diesen Zwang, diesen Schokopudding essen zu müssen. Dann verlange ich in dem Moment mal kurz innezuhalten, ja, und dieses Gefühl wirklich zu fühlen und auch wirklich aufzuschreiben, wie fühlt sich das an, ja. Auch das fällt einem sehr schwer am Anfang, da wirklich Worte dafür zu finden. Aber es ist alles erlaubt. Man kann auch ein Bild beschreiben oder eine Farbe. Man kann dem Ganzen eine Farbe geben, einen Geruch oder ein Geräusch. Es spielt keine Rolle. Ja? Irgendwie muss man das zu Papier bringen, was man da gerade fühlt. So, wenn du damit dann zufrieden bist, ist genug beschrieben, dann widme dich dem Schokoladenpudding. Ja? Aber eben ganz bewusst und immer nur sehr wenig auf einmal. Wirklich auch so das Ganze auf der Zunge zergehen lassen und dann wieder in die Beobachtung zu gehen, was verändert sich jetzt dadurch? Ich habe jetzt das erste bisschen auf der Zunge und kann diesen Geschmack schmecken. Was ändert sich jetzt in meiner Gefühlswelt? Mhm. Und das wieder beschreiben. Und das eben möglichst langsam, Bissen für Bissen zu machen und nach jedem Bissen zu prüfen, brauche ich mehr oder ist es gut jetzt? Ja, anfangs, glaube ich, macht jeder das leer, ja, was er da zur Verfügung hat. Aber das wird sich ändern mit der Zeit, ja. Und vor allem, wenn es dann gut ist oder leer ist und ich brauche nicht noch mehr oder ich habe nicht mehr oder so, dann gehe ich wieder in die Beobachtung, was hat sich denn jetzt verändert? Es ist ja eine Art der Befriedigung jetzt eingetreten. Ja, weil ich dem nachgegeben habe. Wie fühlt sich die an im Vergleich zu dem Gefühl vorher? Und wenn ich das beschrieben habe, dann schaue ich tatsächlich auf die Uhr und beobachte, wie lange dieses bessere Gefühl jetzt anhält. Mhm. Und wenn es dann sich so langsam verabschiedet, was kommt danach? Und das, was danach kommt, wie fühlt sich das im Vergleich zum Anfang an? Ja. Das heißt also, der Deal ist, es ist alles erlaubt, aber nur auf eine gewisse bewusste Art und Weise. Und je öfter ich diese Übung mache, erstens mal, desto leichter fällt es mir natürlich. Und irgendwann knacke ich dann diese Verbindung, ja, die da drin steckt. Weil irgendwann ploppen dann diese Bilder auf, Bilder, Erinnerungen. Ja. So das klassische Beispiel, was ich immer gebe, ist eigentlich, gerade weil viele dieses Verlangen nach Süß haben oder nach Schokolade, dass es dann sicherlich in der Kindheit auch eine passende Situation dazu gegeben hat. Und die könnte so aussehen, dass man vielleicht als Kind öfters mal vielleicht auch bei der Oma war und immer wenn man bei der Oma war und man ist hingefallen oder war traurig, hat sich verletzt, war aufgebracht, dann kam die Oma, hat einem einen schönen heißen Kakao gekocht, ja, hat das Kind auf den Schoß genommen, das Kind hat Kakao getrunken, ist noch liebkost worden, ja. Das ist so eine typische Verknüpfung,
ja,
die aus der Kindheit stammt und die aber unterbewusst sich im Erwachsenenleben wiederholt, immer wenn ich genau diese Emotion habe, wie sie als Kind war. Natürlich bin ich als Erwachsener wahrscheinlich nicht hingefallen, habe mir die Knie aufgeschürft. Es war irgendeine Erwachsenensituation, aber die Emotion war identisch mit der, die ich als Kind hatte.
Ja.
Ja, und dann
immer und immer wieder.
Genau, ja. Mhm. Und indem man das ins Licht bringt, ja, ins Bewusstsein, löst sich diese Verbindung auf, ja.
Ja, ja. Das ist so schön, dass du das jetzt so ausführlich erklärt hast, weil ich glaube, da kann man sich wirklich was draus ziehen oder den Prozess also spüren, dass das an wirklich von einem Ist-Zustand in ein neues Ernährungsbewusstsein bringen kann. Also wenn ich da bewusst reingehe und schaue, okay, welches Gefühl brauche ich auch jetzt? Oder was erwarte ich mir durch dieses Essen? Vielleicht da noch zu dem Thema Zucker ganz generell. Pardon. Der Zucker, da gibt es jetzt sehr viele alternative Zuckerformen, da kann man ja vom Kokosblütenzucker, Stevia und Co., also Süße in allen Variationen. Was steckt da dahinter, beziehungsweise ist das eine nicht nur so ein Vorgaukeln dem Gehirn und das Gehirn setzt dann doch auch um und sagt, na, das ist ja auch für mich Zucker, das ist ja auch süß, oder kann man durchaus auf alternative Zuckerformen zurückgreifen? Und wenn ja, auf welche?
Also dieses Vorgaukeln, das kenne ich von diesem Süßstoff. Also alles, was in die Kategorie Süßstoff, sollte man eigentlich nicht verwenden, weil es wirklich vorgaukelt, Zucker zu sein. Das heißt, es wird Insulin produziert, aber eigentlich ist da nichts, was das Insulin ausgleichen oder wegbringen muss, ja, in die Zellen. Das heißt, das ist schon mal eine totale Verwirrung für den Körper, ja, die negativ sich auswirkt. Was zum Vermeiden ist, aus meiner Sicht, ist der Haushaltszucker, der weiße Zucker, ja. Einfach aus dem Grund, weil er einfach viel zu stark verarbeitet ist und Zucker ja an sich in seiner natürlichen Form hat ja nicht nur diese Süße, sondern da sind ja auch Mineralien drin, da sind ja tatsächlich auch noch Nährstoffe drin, die fehlen komplett diesem weißen Zucker. Ja, das heißt, da ist allein nur diese Süße. Mhm. Und also die einzigste Ausnahme für weißen Zucker ist eigentlich während der Parasitenkur, ja. Und da den nutzt man, um ein trojanisches Pferd zu basteln. Ja, aber ansonsten im normalen Alltagsgebrauch ist der tabu. Und dann kann man sich schauen, also ich mag halt sehr gerne Vollrohrzucker oder den Kokosblütenzucker, rein geschmacklich, einfach weil der so malzig ist und der Geschmack ist einfach viel runder. Aber es ist und bleibt Zucker, ja. Also es ist und bleibt Zucker mit dem Zusatz, dass halt auch noch was Nährwertes drin ist, ja. Und ich war mal bei einem Vortrag über Zucker, das ist schon länger her, beim Dr. Clement vom Hippokrates-Institut bei Florida. Mhm. Und der ist da ziemlich radikal mit Zucker umgegangen. Der hat quasi diese ganzen Ersatzprodukte wie Agavendicksaft oder Reissirup oder was es halt alles gibt, hat alles auf eine Stufe gestellt. Okay. Und das Einzige, was für ihn wirklich eine gesunde Alternative ist Stevia. Ob er, ja, mhm. Also Sehe ich auch so. Stevia ist halt, aber verhält sich halt ganz anders als Zucker. Der Umgang damit ist nicht so einfach. Mhm. Es ist auch noch nicht so lange zugelassen überhaupt, aber man kann durchaus damit rumexperimentieren. Und eine andere Dozentin von mir, die Barbara Miller, die schwört auf Jakonsirup. Ja, das, der Fructosegehalt ist einfach viel geringer und deswegen kommt es halt nicht zu dieser Insulinschaukel. Also es, der Zucker geht nicht so schnell und steil hoch, sondern es wird eher so ein bisschen im mittleren Bereich gehalten und es hält auch länger an. Ja, das ist so der Unterschied. Jakonsirup ist halt sehr teuer im Vergleich zu den anderen. Aber ehrlich gesagt, ich verwende Zucker nur zum Backen. Mhm. Ich brauche den sonst überhaupt gar nicht. Ja? Und wenn wir jetzt von Backen reden und Kuchen und so, es gibt keinen wirklich gesunden Kuchen. Also, da brauchen wir uns ja gar nichts vormachen. Also der Kuchen, der behauptet, gesund zu sein, der schmeckt auch so. Ja? Der schmeckt auch nicht wirklich, wie man Kuchen in Erinnerung hat. Weil das Problem bei Kuchen ist einfach die Kombination aus Fett und Zucker. Ja. Ja, jeder Kuchen braucht Fett und jeder Kuchen braucht Zucker. Und das zusammen ist keine gute Kombination, weil Fett und Zucker oder Kohlenhydrate, ist ja nichts anderes, brauchen ganz andere Verdauungssäfte, ganz andere Verdauungsenzyme. Wenn ich das gleichzeitig in meinen Körper bringe, dann behindert sich das so. Ja? Weil der eine merkt es eher, bei dem anderen spielt es vielleicht auch gar keine Rolle. Ja? Aber es ist grundsätzlich so, dass das schwierig ist. Mhm. Und von daher ist halt Kuchen wirklich ein Genussmittel. Ja, es ist nicht verboten, solange ich das bewusst esse. Ja, ja. Und in dem Moment, wo ich das auch wirklich genießen kann, ja, wo der erste Bissen an Kuchen schon Glückshormone in mir auslöst, kann ich auch sicher sein, dass ich das sehr gut verdauen kann. Ja, weil man muss es gut verdauen, weil wie gesagt, es sind zwei unterschiedliche Prozesse. Und ich kann nur in diesem entspannten Zustand ausreichend Enzyme und Verdauungssäfte überhaupt produzieren. Ja, wenn da Stress reinkommt, weil ich zum Beispiel was Verbotenes tue, in dem Glauben, jetzt etwas Verbotenes zu tun, genau, habe ich ja Stress. Ja, und hinterher habe ich noch das schlechte Gewissen. Ja. Das ist also ganz, ganz blöde Kombination. Ja, also wenn, dann steht dazu und mit voller Freude, ja.
Jetzt weiß ich von mir selbst, also ich habe eine Zeit lang die Herzratenvariabilität bei mir immer wieder messen lassen, um zu schauen, wie stark der Parasympathikus, also wie stark die Regenerationsfähigkeit ist. Und ich war zu Beginn, wo ich das damals gemacht habe, sehr gering. Mhm. Und ich glaube, dass es vielleicht für viele, die mitten im Leben stehen, viel zu tun haben, viel machen und sich vielleicht über solche Dinge noch nicht so viel Gedanken gemacht haben, dass es genau der Fall ist, dass da einfach zu wenig Regenerationsfähigkeit eben auch durch Gedankenmuster und Gedankenkarusselle da sind. Was rätst du da, um diese Regenerationsfähigkeit zu steigern, um da den Stress rauszunehmen?
Ja, also eigentlich ist also die Leute, die betroffen sind davon, das sind in der Regel Leute, die nicht sehr präsent sind. Mhm. Ja, also du siehst sie zwar. Ja,
sie sind nicht da. Mhm.
Sie sind nicht da. Ja, sie sind ständig abgelenkt mit irgendetwas. Mhm. Ja. Und das macht dem Körper enormen Stress. Ja, heutzutage ist es natürlich auch das Handy. Also je öfter man zum Handy greift, einfach nur um Zeit totzuschlagen, ja. Mhm. Da ist man auch nicht präsent. Natürlich bist du im selben Raum mit mir, aber du bist nicht präsent. Ja, und präsent sein bedeutet im Hier und Jetzt sein. Und im Hier und Jetzt sein bedeutet, man macht nur eine Sache gleichzeitig, ja.
Also nicht und, Multitasking.
Nein, Single-Tasking. Mhm. Und das ist für manche Menschen sehr gewöhnungsbedürftig, weil die fühlen sich, also das fällt denen so schwer einfach. Aber es es gibt keinen anderen Weg, als sie wieder dahin zu bringen, dass das möglich ist. Ja, ich will jetzt gar nicht von Meditation oder sonst was. Ja, also da, mit so Leuten, die können keine Minute ruhig sitzen, ohne nichts zu machen. Ja. Und genauso sieht es dann auch, also dieses ständig was tun müssen, so sieht es halt auch im Inneren vom Körper aus. Ja, also das alles auf Hochtouren ständig, weil der Körper ist ja der Meister in Kompensation. Ja. Also wenn er das nicht könnte, ja, dann würden ganz viele Leute von jetzt auf gleich tot umfallen, ja, wenn der da so pingelig wäre. Ist er aber nicht. Er gibt da sehr viel Raum und sehr viele Möglichkeiten. Das heißt ja, man muss vielleicht anfangen wirklich mit ganz kleinen Zeitfenstern. Vielleicht ist es am Anfang nur diese eine Minute am Tag. Diese eine Minute am Tag, die ich wirklich versuche, mich mal auf einen Punkt an der Wand zu konzentrieren oder so. Oder nur an diese eine Sache zu denken. Oder einfach nur meine Hände anzuschauen oder irgendwas, ja, so. Und dann muss man versuchen, das halt langsam auszudehnen, ja. Und natürlich muss einem dann auch bewusst werden, so dieses Multitasking sollte wirklich eine Ausnahme sein in einer wirklichen Stresssituation, ja. Aber es sollte nicht die Regel sein, sondern wirklich eine Sache nach der anderen. Und da habe ich jetzt übrigens mal bei einer längeren Autofahrt ein Hörbuch gehört, das passt perfekt dazu. Und es ist noch so amüsant und so lustig. Und das heißt Achtsam Morden. Ja, und da geht es nämlich genau darum, es wird eine Person beschrieben, also mehr Probleme am Hacken geht nicht, ja. Also denkst du dir, ey, jetzt ist Schluss, jetzt ist alles verloren. Und dann erinnert er sich an seinen Achtsamkeitslehrer, ja, und setzt um, was er gelernt hat und macht erst eins nach dem anderen, wo selbst ich schon denke, ja, aber wenn du das jetzt nicht auch noch gleichzeitig machst, und es geht immer wunderbar auf, ja, es ist wie dieses Gesetz der Resonanz, der Synchronizität. Mhm. Ja, man muss einfach darauf vertrauen, wenn man präsent ist und etwas wirklich in voller Präsenz macht, dann ist es gut. Es wird gut. Ja. Und wer das nicht glauben kann, der sollte sich dieses Hörbuch, es ist wirklich total lustig. Es ist total lustig und ja, hat mich auch sehr an meine Zeit bei der Polizei zurückerinnert, weil es natürlich um Strafverteidiger geht und mafiöse Organisationen und sowas. Und das ist einfach sehr, sehr lustig. Und bringt einen aber wirklich sehr gut auf eine humorvolle Art auf dieses Thema, wie wichtig das ist, diese Achtsamkeit zu haben.
Ja. Was sehr, sehr, sehr cool. Danke für den Tipp. Ich glaube, das werde ich mir auch auf jeden Fall anhören. Es klingt auf jeden Fall gut und humorvoll. Die Präsenz, ja, die Präsenz, auch so ein Schlüssel, wo wir uns vielleicht auch doch eine längere Zeit in unserem Leben damit beschäftigen dürfen, die auch so zu 100% zu erreichen und im Hier und Jetzt zu sein und aus dem Jetzt heraus zu handeln. Zu mir hat auch einmal ein sehr weiser Mann gesagt, es gibt nur jetzt. Du kannst nur in dem Jetzt sein. Und genau, das ist auch vermutlich hier jetzt der Anstoß zu sagen, du kannst genau jetzt dich entscheiden, wie du weiterleben möchtest, ob du gesund und in weiterer Folge dann auch glücklicher dich fühlen möchtest und den ersten Schritt dafür genau in dem Moment setzt. Liebe Erika, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Vielleicht noch einen Abschlussgruß, ein paar Abschlussworte an die Community.
Ja, also Kongress heißt ja Gesund und Glücklich Kongress, ja. Und bei mir auf der Homepage und ich glaube auch auf den Visitenkarten steht dieser Spruch von Arthur Schopenhauer, ja, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, ja. Mhm. Und das war sehr, sehr lange mein Credo. Ich habe immer gesagt, hier, es gibt nichts Wichtigeres als Gesundheit. Gesundheit ist so das Fundament wo ich alles draufbauen muss. Und wenn das nicht stabil ist, ja, irgendwann kracht dieses ganze Konstrukt zusammen. Mhm. Seit der Pandemie denke ich ein wenig anders darüber. Ja, es gibt etwas, was noch über der Gesundheit ist, und das ist die Freiheit. Weil ohne die Freiheit bin ich auch vielleicht nicht in der Lage, für meine Gesundheit zu sorgen. Mhm. Ja.
Na dann, sind das sehr treffende Abschlussworte, und ich wünsche uns auch hier Freiheit, um gesund zu sein und dann in weiterer Folge glücklich.
Glücklich, danke ja. Dir. Sehr gerne.
Danke.